den ersten Teil dieser gesamten Problematik des Aufbaus einer ordentlichen Zeitbasis in einem System anschauen. Ich dürfte mich noch ein bisschen die Begriffe der Zeit und der Zeitmessung genauer definieren. Wir nehmen also als erstes einmal an ein newtonsches Zeitmodell. Newton hat ja die Zeit betrachtet als eine unabhängige Zustandsgröße, die von der Vergangenheit in die Zukunft geht, und wir wollen uns hier in unserem Modell nicht mit irgendwelchen relativistischen Aspekten der Zeit beschäftigen. Also das ist zwar eine Weiterentwicklung dieses Newtons-Modells, ist aber für uns in beides Modellen nicht notwendig. Und in diesem newtonschen Modell wollen wir davon ausgehen, dass die Zeit dicht ist. Auch das ist eine Frage, wo die Modelle der Quantenphysik heute vielleicht anderer Meinung sind, aber wie gesagt, insgesamt zur Modellbildung. Ich glaube, ein Modell soll eine Erklärung, eine verständliche Erklärung der Phänomene, an die man interessiert ist, liefern. Und jedes Modell macht nur Sinn, wenn man eine klare Fragestellung hat, die das Modell beantworten soll. Und das, weil Sie den Begriff Occam's Razor kennen, sagt Ihnen das was? Occam's Razor, der Vierer von Occam, das war ein Philosoph aus dem Mittelalter. Und der hat gesagt, mehrere Modelle oder mehrere Theorien zur Verfügung stellen, dann nehme ich die Melodie, die einfachste ist, die verständlichste. Das ist natürlich unsinnig, wenn man Modelle baut, die komplizierter sind, als es zur Beantwortung der gestellten Frage notwendig ist. Man muss immer auf das einfachste Modell zurückgreifen. Und genau das wollen wir hier machen. Für uns ist dieses newtonsche Zeitmodell einfach genug, und wir werden von dem ausgehen, wir müssen das vielleicht für unsere Zwecke noch ein bisschen verfeinern, aber wir wollen damit erst in relativistische Zeitmodelle gehen, wo die Zeit quantifiziert wird und so weiter, das brauchen wir nicht. Das macht die Sache unnötig kompliziert und wir wollen hier bleiben. Wir haben hier zwei Begriffe des Ereignisses und der, das haben wir schon eingeführt, ein Instant ist ein Augenblick, also Instant, und die Zeit Linie oder dieser Pfeil der Zeit wird gebildet durch eine unendliche Folge von Instants, und die sind dicht, das heißt, die bilden wir ab an die reellen Zahlen. Und das hat zwischen je zwei Instants unendlich viele weitere Instants sind. Das heißt, dass die dicht diese Zeitachse besetzt ist. Insofern wichtig, wenn wir über temporale Ordnung sprechen. Wir werden später sehen, dass wir mit einer Uhr, wir nehmen digitalen Uhren, die Analoguhren wie die Sonnenuhr, spielt an sich bei uns wenig Rolle. Das heißt, wir werden digitalen Uhren nehmen, da habe ich immer sozusagen Zeitintervalle, wo sich der Uhrenstand nicht ändert. Und in diesem Zeitintervall, dem Tick, wenn wir digital in einer Minute nehmen, nach einer Minute lang ändert sich nichts und dann kommt zum nächsten Tick. Und das nennt man die Granularität der Uhr. Und in diesem Zeitintervall können natürlich unendlich viele Instants auftreten. Und man kann eigentlich, wenn man die Wirklichkeit beobachtet und einen Zeitstempel bildet, kann ich nicht sagen, wie diese Ereignisse, die in diesem Tick auftreten, temporal geordnet sind. Das ist eine grundsätzliche Schranke der Ordnung von Ereignissen, die ich mit digitalen Uhren nicht lösen kann. Wenn Ereignisse hier in der Wirklichkeit auftreten und wenn meine Uhr nur eine gewisse Granularität hat, dann gibt es immer einen Bereich, einen Zeitintervall, wenn Ereignisse in einem kleineren Zeitintervall auftreten, als eben die Granularität meiner Uhr, wir sind jetzt im Bild gewesen, noch etwas mehr, kann ich die Ereignisse nicht ordnen. Das heißt, jedes Modell, das ich mir von der Welt bilde, ist sicher ein eingeschränkt richtiges Modell. Das exakte Modell kann ich mir nicht bilden. Das ist einmal eine Erkenntnis. Und wir sagen, dass eben aufgrund der Dichte dieser Ereignisse hier die Instants zwar vollständig geordnet sind, aber ich kann sie nicht messen. Was ich aber messen kann, sind eben, wenn wir die Uhr einführen, kann ich sagen, den Abstand zwischen Events, und wenn wir also hier das Ereignis B und R jetzt als ein Event ansehen und die entsprechende Uhr habe, dann kann ich diesen Abstand messen. Und wir bezeichnen konzeptionell, wir wollen nicht auf die Ungenauigkeit der Messung eingehen hier, konzeptionell bezeichnen wir den Abstand zwischen zwei Instants als eine Duration, als die Dauer. Und wie gut die Dauer dann ist, das können wir im Folgenden feststellen. Und wenn ich Ereignisse messe, so können natürlich rein theoretisch Ereignisse zur gleichen Zeit auftreten. Das heißt, Ereignisse sind in einer partiellen Ordnung, also keiner vollständigen Ordnung, hingegen die Instanz sind vollständig geordnet. Und das ist der Unterschied zwischen einer Instanz und einem Ereignis. Also der eine tritt eben schön geordnet, auf dem anderen gibt es auch das Phänomen der Gleichzeitigkeit, wo die zwei Ereignisse gleichzeitig im Prinzip auftreten können. Wobei hier wieder die Frage ist, die wieder philosophisch ist, sind sie wirklich gleichzeitig aufgetreten oder habe ich nur aufgrund meiner Messung das nicht anders erkannt? Die werden wir nie beantworten können, die Frage. Und jetzt wollen wir noch den Begriff, als dritten Begriff, die Kausalität einführen. Die Kausalität ist ja ganz ein wichtiger Begriff und wer sich in der Philosophie mit Kausalität beschäftigt, findet eine Unmenge von Literatur, damit also ganz dicke Bücher, die sich mit dem Problem der Kausalität beschäftigen. Kausalität ist jedenfalls hier eine Abhängigkeit von Ereignissen, die wesentlich ist, um eine logische, also ich will das Wort kausal verwenden, eine Abhängigkeit von Ereignissen, die existiert in einer ganz bestimmten Relation. Wenn Sie also sagen, A, Ereignis A ist kausal für das Auftreten von Ereignis B, dann sagen Sie, wenn immer A auftritt, tritt Ereignis B auf. Und Sie gehen auch davon aus, in unserem Modell, im Newtonschen Z-Modell, dass die Ereignisse A und B in einer zeitlichen Relation stehen. Und zwar, dass Sie sicher nicht fest, dass A nicht auf B wirken kann, wenn A nach B aufgetreten ist. Das heißt, wenn A später auftritt als B, dann kann diese kausale Wirkung von A auf B nicht auftreten. Das ist unser Modell des Denkens. Dass, wenn ein Ereignis kausal, also bestimmend für ein anderes Ereignis wirkt, dann muss es vorher aufgetreten sein oder gleichzeitig. Wobei dieses gleichzeitig wieder ein Begriff ist, der sehr unscharf ist, weil ich ja gerade früher gesagt habe, was wirklich gleichzeitig ist, können wir eigentlich eh nicht feststellen, damit wir aber hier keinen Fehler machen. Sagen wir, Kausalität kann auch bei gleichzeitigen Ereignissen aufgetreten werden. Wenn ich sage, Ereignisse sind gleichzeitig, könnten sie ja in der Wirklichkeit geordnet sein, weil ich einfach zu schlecht gelesen habe. Und damit wäre dann wieder diese Kausalität mit der Zeitbeziehung in einem wichtigen Zusammenhang. Das heißt, wenn ich sicherstellen kann aufgrund meiner Messung, dass ein Ereignis B nach dem Ereignis A aufgetreten ist, dann kann ich sicher sagen, B kann nicht der Grund für A sein. Wenn ich aber das nicht sicher kann, wenn B vor A aufgetreten ist, dann kann ich sagen, B ist möglicherweise der Grund für A. Aber Kausalität ist eine Relation, die einschränkender ist als die temporale Relation. Ich kann nicht sagen, dass jedes Ereignis, das vor einem anderen aufgetreten ist, ist kausal für dieses Ereignis verantwortlich, sondern dann ist potenzielle, wenn zwei Ereignisse in einer entsprechenden zeitlichen Relation stehen, ist potenzielle Kausalität möglich und ob die wirklich stattfindet, das ist dann außerhalb dieser zeitlichen Dimension. Das sind andere Beziehungen, die ich untersuche. Jedenfalls hat Kausalität eine ganz große Rolle in unserem Denken, in unserem rationalen Denken, also in der abendländischen Kultur, weil wir sehr viele Naturgesetze letztendlich auf kausale Zusammenhänge von Ereignissen zurückführen. Und wir sagen, wenn das eintrifft, tritt das als Folge ein. Und unser ganzes rationale Denken ist eigentlich auf so kausale Ereignisketten aufgebaut. Wenn die nicht möglich ist, das Ganze einfach probabilistisch zu werden, dann tun wir es im Denken furchtbar schwer. Also Kausalität und in weiteren Folgen, wenn wir sehen, Determinismus spielt hier eine ganz besondere Rolle. Reichenbach, der Philosoph, der definiert Kausalität damit, dass wenn zwei Ereignisse in einem kausalen Zusammenhang sind, das heißt, das eine Ereignis E1, das zweite hervorruft, dann muss eine zeitliche Verschiebung von E1 auch eine zeitliche Verschiebung von E2 bedingen. Das heißt, dieser Zusammenhang muss dann gegeben sein. Das heißt, wenn ich E1 wieder später kommen lasse, dann muss auch E2 wieder später kommen. Wenn es nicht kausal ist, dann können die verschieben und das ändert sich nicht. Das ist also die Sicht von Reichenbach zum Thema Kausalität. Nehmen Sie aber zwei Ereignisse in dem Beispiel. Das eine ist, jemand geht in ein Zimmer, das zweite im Zimmer läutet ein Telefon. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, jemand geht ins Zimmer, weil das Telefon vorher geläutet hat. Oder jemand das Telefon läutet, weil jemand ins Zimmer gegangen ist. Und das eine, wie man sagen, hat eher den Charakter einer kausalen Zusammenhang als das andere. Es ist immer schön, das Telefon läutet, wenn ich ins Zimmer gehe. Aber dass ich ins Zimmer gehe, weil das Telefon läutet, sagt man, das ist ein kausaler Zusammenhang. Nur das hier als Beispiel an sich. Warum ist das wichtig? In den Echtzeitsystemen. Aber ein Punkt, wo das ganz wichtig ist, ist in der Alarmanalyse. Da zum Beispiel im 14. August 2003 in den Vereinigten Staaten, in Kanada, hat es einen totalen Stromausfall im Nordosten der USA und Kanada gegeben. Und da hat es dann einen Bericht gegeben, den Sie auch haben jetzt, über diesen Stromausfall. Und da steht zum Beispiel, was Sie hier in so einem Fall einmal wissen wollen, was ist der kausale Ablauf von Ereignissen? Das ist genau unsere Fragestellung. Was ist kausal? Und ich kann natürlich, wenn das so ein großes Netzwerk ist, das sich über mehrere hundert, vielleicht tausend Kilometer erstreckt und hier Abhängigkeiten auftreten, möchte ich natürlich aber wissen, was war der Ursache für diesen Ausfall. Und dazu ist natürlich die zeitliche Reihenfolge der Ereignisse ganz wesentlich, weil wenn ich nachweisen kann, dass etwas später aufgetreten ist als etwas anderes, dann kann es nicht die Ursache gewesen sein. Damit ich aber diese zeitliche Reihenfolge der Ereignisse feststellen kann, brauche ich einen einheitlichen Zeitbegriff. Ist klar, wenn da kein Zeitbegriff im System ist, wie soll ich dann die zeitlichen Ereignisfolgen feststellen? Und wenn ich die zeitlichen Ereignisfolgen nicht feststellen kann, kann ich auch nicht die Ursache, also die Kausalketten von Ereignissen aufbauen. Und das ist ganz interessant, dass in dem Bericht steht, die haben zwar eine ganze Menge von Datenerfassungsgeräten gehabt im System, die waren aber zeitlich nicht synchronisiert, also keinen genauen Zeitbegriff. Und deshalb steht hier, the task was investigated labored over thousands of data items to determine the sequence of events much like putting together small pieces of a very large puzzle. That process would have been significantly faster and easier if they had been either use of synchronized data recording devices. Das ist 2003. Also es ist nicht so, dass das alte Geschichte ist, das ist aktuell. Also man baut heute was heraus mit großen Systemen, um sie mit diesen fundamentalen Zusammenhängen, die wir jetzt behandelt haben, in den letzten 5 Minuten nicht den Kopf zerbrochen haben. Und wenn es dann so weit kommt, dann sitzt man da und weiß nicht, wie man das Problem lösen kann. Das ist ein typisches Beispiel, wie da vorgegangen wird, wenn man sich nicht zuerst einmal hingesetzt hat und dann mal ein bisschen überlegt hat, was ich eigentlich brauche. So gehen wir wieder zurück zu unserer Folie. Also wir haben jetzt Relational Events eingeführt, Kosten oder und die Alarmanalyse, das war ein gutes Beispiel. Ne? Was ich natürlich, wenn ich eine Zeitbasis habe in meinem System, und meiner Meinung nach kann man keine seriösen Echtzeitsysteme bauen, ohne dass man eine normale Zeitbasis aufbaut. Und diese ganzen Phänomene, die ich jetzt gezeigt habe, im Großen und im Kleinen, sind alle mit der Zeit im Zusammenhang. Ich kann nicht ein cyberphysisches System bauen, weil ich auf der einen Seite einen physikalischen Prozess habe, der nach den Regeln der Physik, wo die Zeit eine ganz essentielle Zustandsvariable ist, abläuft, und auf der anderen Seite ein Computersystem haben, das die Zeit nicht kennt. Da kommt ein Unsinn raus, wie in dem Beispiel, das ich Ihnen so eben gezeigt habe. Und das ist heute noch ein weit verbreiteter Irrtum bei vielen Echtzeitsystemen, dass man glaubt, auf eine globale Zeitbasis verzichten zu können. Alarmanalyse, was ich Ihnen gesagt habe, ich kann natürlich sehr viel erreichen, wenn ich Ereignisfolgen, die sicher nicht kausal sind, ausschließen kann. Und diese Ereignisfolgen kann ich ausschließen, wenn ich ein Zeitmodell habe, die Ereignisse Zeitstempel mit einer genauen Zeit und sagen, alles was später gewesen ist, kann nicht der Ursache von dem sein, was früher gekommen ist. Und wenn ich das einmal alles klar herausgearbeitet habe, kann ich schon einmal von den ganzen Ereignissen, die aufgetreten sind, also Alarmen, kann ich schon viele ausschließen und kann mich dann auf die beschränken, die potenziell in einer Kausalitätsbeziehung stehen können. Ich kann nicht die Kausalitätsbeziehung herausarbeiten, das nicht. Aber ich kann sehr sagen, die können es nicht gewesen sein, weil der ist später geworden. Dazu brauche ich ja Zeit. Und wenn ich jetzt in einem Computersystem operiere mit Zeiten, dann frage ich, welche Ordnungsrelation existiert zwischen Nachrichten. Und da ist auch ganz interessant, Ich kann aber schauen, dass meine Nachrichten zeitlich richtig geordnet sind. Also wie sie aufgegeben werden, werden sie zeitlich richtig geordnet. Das heißt, wenn ich zwei Kanäle habe, die unabhängig sind, und wir haben ja früher von Fehlertoleranz gesprochen, wo ich mehr Rechner gleichzeitig rauslasse, und ich die Nachricht in der gleichen Reihenfolge raufgebe, dann müssen die Nachrichten in der gleichen Reihenfolge auf beiden Kanälen abgeliefert werden. Das wäre eine strikte temporale Ordnung. Und diese temporale Ordnung, die brauche ich auf jeden Fall, um wir werden später sehen, wenn ich fehlertolerante Systeme jetzt sowas baue. Da komme ich ein bisschen hinweg. Ich muss das sagen. Das andere ist die kausale Ordnung. Kausal ist noch etwas stärker als temporal. Temporal sagt mir noch nichts über den Zusammenhang, kausal sagt mir noch schon was über den Zusammenhang der Welt. Die kann ich natürlich nicht so ohne weiteres herstellen. Gibt es auch Modelle. Und das dritte ist eine Konsistenz-Ordnung. Das ist vielleicht ein ganz interessantes, das wird da von vielen Leuten missverstanden. Ich meine, ob Sie sich mit dem Atomic Broadcast Protokoll auseinandergesetzt haben. Hat das jemand getan? Da gibt es eine ganze Menge B-Sync und Quorums und alle möglichen Protokolle, die sind eben von Atomic Broadcast. Was hier getan wird, dass man von einem Sender, sagen wir, ich bin der Sender, Sie sind die Empfänger, und vielleicht gibt der drüben ist auch ein Sender, und wir schicken Nachrichten an die Menge der Empfänger, und die Aufgabe ist es, ein Protokoll zu finden, dass bei allen Empfängern die Nachricht in der gleichen Reihenfolge ankommt. Eine nach der anderen. Und zwar ist es eben eine konsistente Reihenfolge. Überall die gleiche, die Empfänger sind sie gleich, aber das sagt nicht, dass diese konsistente Reihenfolge der temporalen Ordnung entsprechen muss. Das heißt, es ist noch schwächer. Also temporal haben wir behandelt, und kausale stärker und konsistente schwächer. Und das sind, zum Beispiel, wenn Sie auf ein Bankterminal gehen und Sie holen mit Ihrem Freund, sind so zwei Geldautomaten nebenan, oder mit Ihrer Freundin noch besser, und jeder hebt 100 Euro auf und es sind die 100 Euro am Konto. Dann wird der Erste wird die 100 Euro kriegen und der Zweite wird nichts mehr kriegen. Nicht? Und wenn Sie das exakt gleichzeitig machen, wenn Sie also sich hingehen zu zwei, machen Sie eben gleichzeitig 100 Euro auf von einem Konto, wo nur 100 Euro oben ist, dann ist man, wie macht das System jetzt? Wem gibt es das Geld? Es kann es nicht beiden geben, es kann es nur eine geben, aber wem gibt es von den beiden? Wenn das temporal geordnet ist, dann ist das relativ klar, der zuerst kommt, kriegt man zuerst. Nicht? Wenn aber das vollkommen gleichzeitig ist, und angenommen, Sie haben auf der anderen Seite wegen der Fehlertoleranz, das haben Sie auch im Banken, redundante Systeme, das heißt, Sie haben zwei unabhängige Systemteile, wo das gleich abgearbeitet werden soll, dann müssen Sie natürlich garantieren, dass in beiden Systemteilen die gleiche Ordnung von Nachrichten ist. Nicht? Wenn Sie und Ihre Freundin hingehen aufs gleiche Konto, dass das bei beiden Systemen nicht, dass wenn Sie gleichzeitig kommen, dann ist das System und auch das System. Wir sehen also, dass diese Gleichzeitigkeit ganz entscheidend ist für die Wichtigkeit der Verarbeitung. Aber die Frage ist, wie kann ich diese Gleichzeitigkeit garantieren, ist nicht trivial. Das ist eine ganz tiefe Frage, diese Auflösung der Gleichzeitigkeit, über die wir uns dann noch ausführlich beschäftigen. Aber wenn ich ein dichtes Zeitmodell habe, und wir haben diese zwei Terminals, wo das Geld abkommen wird, und die beide Zeitstempel, da kann ich, wenn wir sehen, die Uhren nicht exakt synchronisieren, und es wirklich gleichzeitig aufgetreten ist, wie ich das von einem Außenstehenden, liebe Gott, von außen sehen kann, man nennt das einen Omniscient Observer, also einen allwissenden Beobachter, der den sieht, so kann ich nicht sicherstellen, dass wir sehen, dass die beiden Zeitstempel, die das abheben, wirklich diese Gleichzeitigkeit zum Ausdruck bringen. Das heißt, es könnte sein, dass dann beim einen das anders zeitgestempelt wird wie beim anderen. Und das ist ein Problem, mit dem wir hier beschäftigen müssen. Jedenfalls in einigen Anwendungen ist diese schwächste Art der Konsistenz ausreichend. In Echtzeitsystemen ist es zu wenig. In Echtzeitsystemen muss ja diese temporale Ordnung übergehen. Aber darüber wollen wir uns dann jetzt im Folgenden ausführlich unterhalten. So, das ist also ein kurzer Ausflug über, was wir jetzt erkennen. Die temporale Ordnung von Ereignissen, also wie die Ereignisse auf der Zeitlinie aufgetreten sind. Die kausale Ordnung, kausal sagt, dass ein Ereignis, das zeitlich vor einem anderen aufgetreten ist, die Ursache für das andere ist. Das ist die kausale Ordnung. Und das dritte ist die konsistente Ordnung. Die konsistente Ordnung sagt, ich habe nur eine Menge von Ereignissen, ich weiß zwar nicht, wie die temporale oder kausale Bedingungen stehen, Aber zumindest alle, die diese Ereignisse sehen, sehen sie in der gleichen Ordnung. Diese Ordnung ist aber nicht notwendigerweise die Ordnung, die temporal aufgetreten ist. Es kann irgendeines natürlich wird sie mit der temporal grob zusammenstimmen, aber es könnte sein, dass sie sozusagen Mikrokosmos das eine vor dem anderen ist, aber das interessiert mich nicht. Mir genügt Konsistenz, wie das Beispiel mit Mauphin, wenn alle die beiden Ereignisse gleich sehen, dann ist das Wurst auf der einen wirklich eine Sekunde früher als der andere den Automat bedient hat, wenn das System sich geeinigt hat, der war der Erste, der war der Zweite, dann ist das Problem gelöst für das System. Okay? Das sind also diese drei Ordnungen, die wir hier eingeführt haben für diesen Ereignis. So, und jetzt wollen wir schauen, wie man diese Ordnungen erfassen oder messen können. Und dazu brauchen wir jetzt auf jeden Fall eine Temporale, eine Uhr. Jetzt schauen wir uns mal, was eine Uhr ist. Eine Uhr ist ein Gerät, das einen Zähler hat, der von irgendeinem physikalischen Prozess angetrieben wird, irgendein Kristall oder Atomuhr oder Cäsium-Atom oder irgendeine angetrieben wird, und der nach den der Uhr eigenen Gesetzmäßigkeiten, also der Granularität der Uhr, diesen Zähler weiterzählt. So, ich will nur fragen, wie messe ich die Dauer eines Granuls, eines Zeitkorns einer Uhr? Dazu brauche ich wieder eine Uhr, die entsprechend feiner ist. Ich kann das Ganze sozusagen beliebig verfeinern, irgendwann bin ich am Ende. Nicht? Ich brauche immer wieder eine Uhr, um die Uhr zu messen, sozusagen. Und da wollen wir uns das Modell einführen, das an sich ein übliches Modell ist, dass wir uns sowas wie einen allwissenden Beobachter einführen, einen Omniscient Observer, der eine sehr genaue Uhr hat, also nehmen wir an, eine Atomuhr, die eine Genauigkeit hat, ich weiß nicht, von 10 auf minus 12 pro Sekunde, die also vollkommen synchronisiert ist mit dem Zeitstandard, über den Zeitstandard werden wir dann noch reden, der sozusagen alle Ereignisse, die es gibt, beobachten und messen kann. Das ist aber nur eine Abstraktion, die gibt es nicht wirklich, die muss man sich nur abstrakt vorstellen. Dass es so jemanden gibt, dass also ich wäre da, ich habe eine sehr genaue Uhr, die kann alle Ereignisse lösen. Jetzt könnte es natürlich noch immer das Problem der Gleichzeitigkeit geben. Das habe ich damit nicht gelöst. Aber das wollen wir von der Hand einmal sagen. Die Gleichzeitigkeit ist jetzt reduziert auf ganz kleine Intervalle, die Granularität der Atomuhr bestimmen. Nur kann nicht mehr Gleichzeitigkeit auftreten. Im Großen alle anderen Gleichzeitigkeitsphänomene werden mit der Atomuhr auflösen. Und wenn die Atomuhr beliebig fein macht, zum Beispiel, wie gesagt, eine Femtosekunde, das sind 10 minus 15 Sekunden, dann kann ich die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Ereignisse gleichzeitig auftreten, einmal als Second-Order-Effekt betrachten. Das vergessen wir mal. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Vielleicht löst sich das Problem auf andere Weise sowieso. Das löst sich auf andere Weise. Also das heißt, ich gehe jetzt davon aus, wir haben eine Atomuhr, einen Beobachter, der sieht alle Ereignisse und kann alles messen und wollen die Granularitätseffekte der Atomuhr, dass die Tatsache, dass sie auch wieder nur ein ähnliches Intervall zwischen zwei Dings hat, die wollen wir mal als Effekte zweiter Ordnung vernachlässigen, die schauen wir uns nicht genauer an. Nehmen wir es an, das ist praktisch, gibt es keine solchen in der ersten Ordnung, in der zweiten Ordnung gibt es natürlich. So, das ist jetzt unser Omniscient Observer, also der allwissende Beobachter, der alles schaut und alles sieht und alles messen kann. Und der hat jetzt die Möglichkeit, Zeitstempel zu bilden mit seiner Uhr. Sie werden sehen, ein Zeitstempel ist ja nichts anderes, dass es ein Ereignis, das auftritt, zu dem Stand einer Uhr in Beziehung setze. Das heißt, das Ereignis wird beobachtet, ich schaue mir die Uhr an und gebe den Zustand der Uhr als Attribut zum Ereignis bekannt. Das heißt, ich muss jetzt aufstehen, schaue auf die Uhr, das heißt, es ist 11.37 Uhr und sage, um 11.37 Uhr ist der so und so aufgestanden. Das Ereignis wird zeitgestempelt. Das heißt, der Zeitstempel ist immer bezogen auf eine Uhr. Und nur wenn die Uhren synchronisiert sind, macht es möglich, dass Sie mit Ihrer Uhr meine Zeitstempel richtig interpretieren. Aber im Grunde genommen, bei unsynchronisierten Uhren, und das war genau das Beispiel, das wir früher gehandelt haben mit den Alarmen, wenn jeder seine Zeitstempel, wie das hier passiert ist, aber die Ereignisse so sind, dass sie von verschiedenen Sensoren beobachtet werden und die untereinander nicht synchronisiert sind, dann kann ich sie nicht in Beziehung setzen. Ich muss sie nur immer zur gleichen Uhr in Beziehung setzen. Also Ereignis wird von einer Uhr beobachtet und wir nennen Clock for Event den Zeitstempel dieses Ereignisses. Wir können relativistische Effekte schließen aus, die brauchen wir nicht. Jetzt sehen wir natürlich, dass die Granularität einer Uhr eine gewisse Unsicherheit in den Zeitstempel hineinbringt. Weil, wenn sagen wir, die Granularität bei einer Uhr eine Minute ist, dann weiß ich nicht, ist das Ereignis am Anfang oder am Ende der Minute aufgetreten. Oder gegen den gleichen Zeitstempel. Also das Problem der Gleichzeitigkeit kann ich sowieso nicht lösen mit einer digitalen Uhr. Deshalb spielt es auch keine Rolle, wenn jetzt meine Atomuhr auch dieses Problem hat. Das ist auf der unteren Ebene sowieso nicht lösbar. Auf realen Uhren. So, jetzt wollen wir sagen, wir definieren eine Uhr dadurch, dass wir sagen, wie viel Ticks der Referenzuhr, also wie viel Uhrenticks, besser Begriff ein, der Referenzuhr zwischen zwei Ticks der beobachteten Uhr auftreten dürfen. Das heißt, damit haben wir meine Uhr, die tickt im Sekundenbereich und meine Referenzuhr tickt im Mikrosekundenbereich. Da kann ich sagen, 10 hoch 6 Mikroticks müssen auftreten, um eine Sekunde zu definieren. Und nachdem unsere Referenzuhr eine sehr genaue Uhr ist und diese synchronisiert ist, ist sie unangefachter Zeitstandard und die kann jetzt sagen, dass ich die Qualität meiner Uhr beurteile im Vergleich zur Qualität dieser Referenzuhr. Und das führt zum Begriff der Uhrendrift. Das heißt, ich habe Z, das ist sozusagen meine Zeit, meine Referenzuhr. Mikroticks sind die Ticks meiner Referenzuhr und ich weiß, dass innerhalb eines Granuls meiner richtigen Uhr NK Ticks aufsteht, das ist die Uhr K, das ist nicht N hoch K, sondern die Uhr K, da wird von N Ticks der Referenzuhr auftreten und jetzt messe ich, wie viel auftreten und ich sage, tatsächlich treten ein paar mehr oder ein paar weniger auf, weil die Uhr nicht ganz genau ist. Nicht? Und das führe ich als die Drift ein und dieser Wert ist ja normalerweise sehr groß und sehr nahe, also normalerweise mit dieser Wert Z. Sehr neu bei N liegen, diese Differenz Z, und deshalb führt man eine Driftrate ein, die wie folgt definiert ist: ich messe den Ticks, dividiere sie durch die spezifizierte Anzahl der Ticks und ziehe eins davon ab, weil das immer sehr neu bei uns ist. Das verhält sich. Und jetzt habe ich dann sozusagen ein Maß für die Qualität meiner Uhr. Wenn Rho 0 ist, dann ist die Uhr genauso gut wie die Referenzuhr. Aber perfekte Uhren mit 0 Drift gibt es nicht. Jede Uhr hat einen Drift und dann muss ich leben. Es gibt also nur reale Uhren, es gibt keine perfekten Uhren. Und die perfekten Uhren, die man so im Computerbereich und im Haushaltsbereich einsetzt, haben so Driftraten zwischen 2-10 und 2-10. Dann wie groß ist Ihre Driftrate, die Sie haben auf Ihrer Uhr? Dann muss man mal ausrechnen. Wie viele Sekunden pro Jahr geht Ihre Uhr schief?
Meine Uhr geht nach ein paar Monaten und 3 Minuten. Keine Ahnung. Aber 1-2 Minuten?
1-2 Minuten nehmen wir an, also 1 Minute pro Jahr. Das würde heißen 5 Sekunden pro Monat. Also 5 Sekunden hat das Monat. 3600 mal 24:30. Wie viel ist denn das?
Tag sind 6000 Millionen.
3624, dann ungefähr 100.000 mal 30, dann ungefähr 3 Millionen gewesen, ordentlich, also 5 von 3 Millionen, nehmen wir an, jetzt sind 3 Sekunden, dann ist es 3 Sekunden bei 3 Millionen, ist also die Rate 10⁻⁶ ungefähr. Also das heißt, wenn die Uhr 3 Sekunden falsch geht in einem Monat, dann sind sie genau in der 10⁻⁶, das ist ziemlich typisch hier Hamburg. Computeruhren sind ein bisschen schlechter, weil die wenn nicht gewillt ist, oder eure Quatsch ist, die liegen irgendwo bei 10⁻⁴. So. Gibt es auch noch billigere, wenn sie keramische Quatsch haben, liegen bei 10⁻² oder wenn sie genauer haben. Atomuhren liegen 10⁻⁸, 10⁻⁰, 10⁻⁰. Also das sind so ungefähr die Qualitätsmerkmale. Was sehr interessant ist, ist, dass man diese Driftrate, wenn man die genau untersucht, normalerweise sind ja in Uhren diese Referenzsignale werden ja abgeleitet von einem Kristall, von einem mechanischen Schwingkreis, von Quarzuhren, also Quarzkristall ist drinnen. Und da gibt es zwei Gründe dafür, dass Sie hier eine nicht Null haben. Das eine ist, dass Sie einfach, wenn Sie den Quarz schleifen, einen gewissen mechanischen Fehler haben, in der Größe des Quarzes. Okay? Das ist aber ein systematischer Fehler. Das heißt, und das Zweite ist, dass sich der Quarz mit unterschiedlichen Spannungen, bei unterschiedlichen Temperaturen, wie die Elektroden angeordnet sind, sich irgendwie anders verhalten. Das ist ein stochastischer Fehler. Sie haben also diesen Fehler, Rho setzt sich aus zwei Teilbeträgen zusammen, aus einem systematischen Fehler und einem stochastischen Fehler. Und die Erfahrung zeigt, wenn man das misst, dass der systematische Fehler zwei Größenordnungen größer ist als der stochastische Fehler. Das heißt, wenn Sie in Ihrer Uhr liegt, das heißt, Ihre Uhr wird nicht ein Jahr 3 Sekunden, ein Monat 3 Sekunden vorgehen und im nächsten Monat 3 Sekunden nachlaufen, weil wenn sie 3 Sekunden falsch geht, ist das normalerweise ein systematischer Fehler und sie wird jedes Monat 3 Sekunden falsch gehen. Das ist genau der Unterschied. Und wenn Sie also diesen Fehler, den systematischen Fehler, korrigieren, was Sie können, dann werden Sie die Qualität Ihrer Uhr um 2 Zehnerpotenzen verbessern. Und das kann man im Rechner relativ leicht machen. Okay, wollen wir vielleicht noch kurz, bevor wir Schluss machen, die Fehler, die Ausfallarten einer Uhr anschauen. Wie kann eine Uhr Fehler abwehren? Da gibt es im Grunde genommen zwei Fehlerarten. Das eine ist, eine gute Uhr wird immer in einen Trichter, hier das ist jetzt grau angedeutet, um die perfekte Uhr herum. Das heißt, ihr habt hier die perfekte Zeit, hier habe ich meine lokale Zeit. Im Idealfall geht das Ganze nach der schwarzen Linie. Im Realfall werdet ihr hier innerhalb eines Trichters bleiben. Das ist eine gute Uhr, solange Sie in diesem Trichter laufen mit Ihrer. Jetzt gibt es zwei Fehlerarten. Die eine, ich habe ein Bitlimit bei dem Zähler und zu irgendeinem realen Zeitpunkt ändert sich der Zähler, weil der Bit umgefallen ist und plötzlich eine andere Zeit im Zähler mit entsteht. Das wäre ein Zustandsfehler der Uhr. Zu einem gewissen Zeitpunkt springt der Zustand, dann geht sie wieder richtig weiter. Und der andere Fehler ist ein Fehler in der Driftrate, das ist ein Drehterror. Das hat zu einem gewissen Zeitpunkt auch aus irgendwelchen Gründen beginnt die Uhr schneller oder langsamer zu laufen, als es der Spezifikation entspricht. Das sind die beiden Fehlerarten, die eine Uhr haben kann. Und natürlich die dritte wäre, dass sie ausfällt. Das ist nicht so gut, aber das wollen wir nicht anschauen. Also im Grunde entweder der Zähler ist falsch oder sie beginnt schneller zu laufen. So, damit wollen wir für heute einmal kurz Schluss machen und wollen uns dann nächste Woche, ich glaube, wir sehen uns am Montag wieder im. Am Morgen von 16 bis 18 Uhr, und in welchem Hörsaal ist morgen? Bis 5 Uhr. Bis 5 Uhr, bitte? Nee, ich war nicht.